ARD.
Ungefähr 2,5 Monate nach der Tat.
Im Winter 2022, kurz nachdem die Polizei öffentlich nach Manessa fahndet, gehen auf Social Media ein paar Videos viral. Da sieht man Manessa in einer Wohnung, wie sie in die Kamera singt. Auf einem anderen Video feiert sie mit einem Mann, wahrscheinlich auf einer Hochzeit, und gibt ihm einen Kuss auf die Backe. Die Videos wirken so, als würde Manessa gerade irgendwo ein fröhliches Luxusleben führen. Auf Social Media finden wir auch viele Kommentare von Usern aus der Zeit.
Gönn dir, Schwester.
Wo ist die Million?
Ich will auch.
Mensch, Mädel, ich hoffe nur für dich, dass du mehr als nur 1 Million genommen hast. Hab High Life, es ist nur Geld. Kein Mensch zu Schaden gekommen.
Die Leute feiern Manessa, aber manche spotten auch.
Bei ihrem Lebensstil ist 1 Million eher Peanuts. Die kommt mit dem Geld nicht lang aus.
Mit 1 Mio kannst du in einem Bergdorf still und leise leben, aber das Leben willst du doch nicht. Du willst doch das Gegenteil. Du willst gesehen werden, auffallen, bewundert werden. Aber dafür ist die 1 Mio zu wenig. Und als Kriminelle wirst du überall gesucht und fällst auf.
Egal wo du bist, immer diese Angst im Rücken, es könnte der letzte Tag in Freiheit sein. Das ist es wahrlich nicht wert. Nun ja, möge sie einen milden Richter finden. Das ist schließlich nur Geld.
Ich bete für dich. Sei schlau, versteck dich gut.
Die Videos, die da viral gehen, wirken zwar so, als wären sie aktuell, aber tatsächlich sind sie teilweise Monate oder Jahre alt. Auf 2 der Videos sieht man sogar das Datum. Sie sind von 2021, also lange vor der Tat. Es gibt da einen Account, der raussticht. Da werden immer wieder Videos von Manessa gepostet. Der Account gehört einem früheren Kumpel von Manessa, der sich wohl so ein bisschen Aufmerksamkeit verschaffen will. Manessa sieht diese Videos auch auf ihrem Schrotthandy, wie sie es nennt. Sie scrollt da durch die ganzen Kommentare.
Stolz bin ich nicht drauf, aber ich habe gedacht, es wird eine andere Reaktion kommen.
Also, dass sie nicht stolz auf die Kommentare ist. Meinetwegen. Aber vom Gefühl her freut es sie schon, dass sie da so gefeiert wird, dass sie plötzlich fast Fans hat. Was diese ganzen Leute in den Kommentaren auf Social Media aber nicht wissen, Manessa führt weder ein sorgenfreies Leben, noch hat sie die Beute, sondern sie hockt in einer Wohnung in Podgorica in Montenegro und sie weiß jetzt ganz frisch, dass die Polizei öffentlich nach ihr fahndet. Und das ist für sie
ganz schlimm. Gott, deswegen habe ich gesagt, oh je, was habe ich da nur angestellt. Da konnte ich auch wirklich nicht mehr richtig so gut schlafen, also gar nicht. Ich bin immer wieder wach geworden, hatte Albträume. Sobald ich was gehört habe, hier sind sie, jetzt holen sie mich.
Manessas schöne Tage in Montenegro sind vorbei. Das, was sie in den letzten Wochen eher verdrängt hat, kommt jetzt alles wieder hoch. Dass Robert sie verarscht haben soll und dass sie sich nicht mehr sicher fühlen kann. Der Druck auf Manessa wird immer größer. Und sie muss wieder weg von hier. Ich bin Joost Schmidt und das ist
Die Millionendieben. Ein Podcast der ARD. Jede Folge kannst du in der ARD Audiothek hören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Folge 5. Der Anruf.
Kurzer Recap. Manessa ist immer noch in der Wohnung. Ihr Kumpel, der Autohändler, wohnt in der Nähe mit seiner Familie. Er hatte sie aus Serbien rausgeschleust und ihr geholfen. Es kommt dann der Tag, da besucht er sie in ihrer Wohnung und zeigt ihr Nachrichtenartikel mit ihrem Bild und der Info: Manessa hat 1,25 Millionen Euro gestohlen. Das wusste er bisher gar nicht. Manessa hat ihn angelogen und ihm erzählt, dass sie vor einem gewalttätigen Mafioso flieht. Aber die Geschichte in den Nachrichtenartikeln ist für ihn eine ganz andere Nummer.
Ja, sagt er, bist du eigentlich noch kein Zauber. In was ziehst du mich da rein? Und hab gesagt, ja, was soll ich machen? Ist jetzt passiert.
Das klingt schon so, als ob sie sich jetzt hier erstmal so ein bisschen aus der Verantwortung zieht. So nach dem Motto, ich kann ja nichts dafür. Ich verstehe zwar, was Vanessa meint, nämlich, dass sie das alles nicht mehr rückgängig machen kann. Aber wahrscheinlich hat sie in dem Moment schon auch ein ziemlich schlechtes Gewissen gegenüber dem Autohändler. Sie hat ihn ja heftig ausgenutzt. Für ihn steht fest, er will mit diesem Diebstahl nichts zu tun haben.
Dann sagt er zu mir, du musst dich stellen. Und ich habe gesagt, klar muss ich mich stellen, was bringt mir das? Also ich bin ja eh schon so auffällig und mit den Tattoos und allem. Und dann haben sie ja noch das Geld ausgesetzt, ja, wer mich findet.
Dahinter steckt die Geldtransportfirma. Sie stellt 37.500 Euro bereit für Hinweise, wo Vanessa und die Beute sein könnten. Und das macht ihr schon auch ein bisschen Angst, ist mein Eindruck. Dazu kommt noch, der Autohändler macht ihr Druck. Sie soll sich stellen. Und Vanessa?
Ja, stelle ich mich auf jeden Fall, aber jetzt langsam habe ich gesagt, ich muss erst mal überlegen, wie, wo, was.
Das kommt jetzt schon überraschend, dass Vanessa so schnell bereit ist, sich zu stellen. Aber so habe ich sie auch ein bisschen kennengelernt, dass sie manchmal auch ohne lange zu zögern eine Entscheidung trifft. Sie will jetzt trotzdem nichts überstürzen, sondern erst mal nachdenken. Sie geht kaum noch raus und bleibt nur noch in der Wohnung. Sie überlegt sich einen Plan, wie sie am besten weitermacht. Wenn sie sich in Montenegro stellt und zur Polizei geht, dann kommt sie erstmal dort in Untersuchungshaft und es würde dauern, bis sie nach Deutschland ausgeliefert wird. Das will sie auf gar keinen Fall.
Ich bin ja 5-mal umgezogen sozusagen, sicher ist sicher, dass mich dort keiner fasst, weil ich wollte nicht in Montenegro in Knast, das sind Zustände.
Die Gefängnisse in Montenegro sind berüchtigt, besonders eins in der Kleinstadt Spuž. Das liegt ungefähr 20 Minuten von der Hauptstadt Podgorica entfernt. Also gar nicht so weit weg von Vanessa. Und das soll anscheinend, wie andere Gefängnisse in Montenegro auch, in den Händen der Mafia sein. Und es gibt einige Medien, die von Folter und Misshandlungen durch Beamte berichten. Vanessa weiß, sie muss so oder so ins Gefängnis. Aber um nicht in Montenegro im Gefängnis zu landen, braucht sie einen Plan und Hilfe. Sie will einen Anwalt suchen, der sie berät und vertritt.
Ja, dann habe ich erst mal gegoogelt, was für gute Rechtsanwälte es gibt, Strafanwälte.
Zwischen Weihnachten und Silvester 2023 kontaktiert sie einen Anwalt.
Ja, dann habe ich den angerufen und habe mich vorgestellt und hatte erst mal nicht gewusst, wer ich bin. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, die böse Blondine aus der Zeitung, sagte, ah, jetzt. Und er sagt, können wir uns duzen? Sagt er, ja, klar. Und habe ich ihm halt alles erklärt. Habe gesagt, ob er mich vertreten oder ob mein Anwalt sein könnte. Sagt er, ja, klar, logisch.
Das klingt so easy, ne? Als würde es um so einen Friseurtermin gehen. Aber warum nicht? Es funktioniert. Vanessa hat jetzt einen Anwalt.
Ja, mein Name ist Markus Okolisan. Ich bin Rechtsanwalt in Stuttgart. Habe 4 Kinder, bin verheiratet. Also als Vanessa mich kontaktierte, war mir dieser Fall nicht bekannt. Ich habe einen Anruf bekommen von ihr aus Montenegro. Sie hat mir ihre Sachlage geschildert. Sie hat mir erzählt, wie es ihr geht, welche Ängste sie durchlebt und dass sie eigentlich so schnell wie möglich wieder nach Deutschland möchte.
Markus Okolisan verspricht ihr, sich darum zu kümmern, dass sie nach Deutschland zurückkommen kann, ohne dass sie unterwegs festgenommen wird.
Ja, dann fanden erste Kontaktaufnahmen auch mit der Staatsanwaltschaft statt.
An einem Vormittag Anfang Januar sitzt Staatsanwältin Stör an ihrem Schreibtisch im Büro und bearbeitet Fälle. Auf einmal klingelt ihr Telefon.
Da hat mich ein auch mir bekannter Verteidiger angerufen. Dann wurde es noch interessanter, das Telefonat, und er hat mir angegeben, ja, sie würde sich eben auch in dem Gebiet, wo wir vermutet haben, aufhalten, ohne nähere Angaben zu machen. Und sie möchte gerne nach Deutschland zurückkehren und sich hier stellen. Und dann ist das ganze Ding eigentlich ins Rollen gekommen.
Und Frau Störs ganz normaler Bürotag ist plötzlich gar nicht mehr normal.
Hatte ich so noch nie. Also da war ich total überrascht und schlichtweg platt in dem Moment.
Also wahrscheinlich muss sich Frau Stör erstmal sammeln und das kurz verarbeiten. Sind ja auch krasse News. Die Öffentlichkeitsfahndung nach Vanessa läuft da seit ungefähr 3 Wochen und hat den Polizisten Meyer und Engel bisher keine entscheidenden Hinweise gebracht. Aber das Telefonat zwischen Frau Stör und Markus Okolisan, Das bringt die Ermittlungen richtig nach vorne. Kurz danach ruft Frau Stör dann Ulrich Meier an. Oder Antonio Engel. Oder vielleicht doch Meier? Naja, so genau wissen sie das nicht mehr.
Wobei ich glaube tatsächlich, dass ich ihn entgegengenommen habe und gesagt habe, ach, der hat sich gemeldet, der Verteidiger bei der Frau Stör, die kommt, die will sich stellen. Ja, auf jeden Fall hat es mich überkommen. Ich war echt glücklich. Es war so ein, einfach so ein, wie kann ich das am besten beschreiben, so ein, einfach ein Glücksmoment. Wirklich, da hätte ich einfach nur grinsen können die ganze Zeit. Aber nicht, weil ich der Frau irgendwas Schlechtes wollte, um Gottes Willen, sondern einfach nur, weil die Arbeit, die man da reingesteckt hat, sich einfach gelohnt hat. Ja. Und auch, dass die Bevölkerung sieht, hey, da ging was. Wir haben es geschafft.
Also Ulrich Meier freut sich auch über die guten Nachrichten, aber bleibt, ganz wie wir ihn kennen, schwäbisch bescheiden.
Also ich habe keinen Sekt aufgemacht oder sowas, aber es ist durchaus möglich, dass wir zwei dann abends nur kurz zusammengesessen sind.
Es kann sein, ja, doch, ich glaube, ja.
Auch wenn sich das jetzt alles nach einem Happy End anhört, ist es nicht. Die Geschichte ist noch nicht vorbei. Vanessa ist ja nämlich immer noch in Montenegro.
Wir wollen ihr das ermöglichen, dass sie nach Deutschland zurückkommt, um sich zu stellen. Aber eben, dass sie nur nach Deutschland zurückkommt und nicht in irgendein weiteres Drittland uns noch weiterreist und dann vielleicht ganz weg ist. Weil was wir auch nicht wollten, ist, dass der internationale Haftbefehl, dass wir den insgesamt aufheben, solange sie nicht wirklich in Haft ist.
Und dafür muss Staatsanwältin Stör eine Lösung finden. Sie spricht immer wieder mit Vanessas Anwalt. Und der beantragt dann sogenanntes freies Geleit für Vanessa. Das funktioniert so.
Es ist tatsächlich so, dass dieser Haftbefehl an sich bestehen bleibt, aber eben für diese Route, die sie nimmt, formal außer Vollzug gesetzt wird. Ja, und man dann quasi weiß, auch Montenegro oder dann entsprechende Länder, über die sie fliegt, die wissen um den Haftbefehl, lassen sie ziehen. Und dann ist klar, in dem Moment, in dem sie deutschen Boden betritt, da ist dann dieser Haftbefehl dann wieder in Vollzug.
Der Plan ist, dass Vanessa mit dem Flugzeug über Belgrad nach Stuttgart fliegt. Ihr Kumpel, der Autohändler, bucht die Flugtickets für sie. Und bis dann alle Formalitäten geklärt sind, dauert es noch ungefähr 2 Wochen. In dieser Zeit telefonieren Vanessa und Markus Okolisan immer mal wieder. Er hält sie auf dem Laufenden und sie besprechen schon mal, wie es weitergehen könnte, sobald Vanessa in Deutschland ist. Vor allem auch, wie läuft das dann ab? Festnahme, Haftbefehl, Urhaft.
Montag, 23. Januar 2023. Mehr als 3 Monate nach der Tat.
An diesem Tag fährt Vanessa in Montenegro mit dem Taxi zum Flughafen. Aerodrom Podgorica steht in riesigen blauen Großbuchstaben auf dem Dach über dem Eingang. Vanessa läuft in das Flughafengebäude, gibt ihr Gepäck auf und geht durch die Sicherheitsschleuse. Sie wartet am Gate, bis das Boarding beginnt. Dann geht sie ins Flugzeug und setzt sich auf ihren Platz. Irgendwie schon krass die Vorstellung, oder? Dass sie als von der Polizei gesuchte Person einfach so in einem normalen Passagierflugzeug fliegt. Zwischen all diesen anderen Leuten, die davon überhaupt nichts wissen. Und dann hebt dieses Flugzeug ab. Während des Fluges denkt Vanessa sich.
Ja, aber ich habe wirklich gar nicht so überlegt, was passiert. Gar nicht. Ich habe es komplett ausgeblendet. Ich habe es nicht realisiert, was auf mich zukommt oder was. Null. Das war ja wirklich keine Ahnung. Aber Gott sei Dank, so habe ich viel von meinen Nerven gespart.
Vanessa fliegt erst nach Belgrad und muss dann da umsteigen in eine Maschine nach Stuttgart. In Stuttgart machen sich Ulrich Meier und Antonio Engel auf den Weg zum Flughafen, um endlich die Frau festzunehmen, die sie seit Monaten suchen. So ein bisschen angespannt sind sie bei der Fahrt schon, erzählt Ulrich Meier.
Weil wer weiß, ob noch was dazwischen kommt. Also das ist irgendwie die Spannung. Um Gott, hoffentlich läuft es jetzt auch. Hoffentlich sitzt sie drin, wenn das nur irgendwas ist.
Und Antonio Engel denkt auf der Fahrt darüber nach, wie Vanessa wohl so drauf ist.
Wie sie dann auch aussehen wird. Was macht sie für einen Eindruck, die Person? Und da haben wir uns dann schon drüber Gedanken gemacht und wie sie als Mensch wirkt und so.
Meier und Engel kommen dann am Flughafen an, aber warten erst mal. Eine gute halbe Stunde, weil Menessas Flugzeug ist noch nicht da.
Ja, dann sind wir erstmal zur Bundespolizei. Und die haben uns dann halt erklärt, wie das jetzt abläuft. Wie sehen die weiteren Schritte aus? Wann kommt der Flieger an? Wo kommt der Flieger an? Und dann sind wir mit der Bundespolizei dort hochmarschiert zu dem Flugzeug.
An Flughäfen, Bahnhöfen und an den Grenzen ist nicht die Landespolizei zuständig, sondern die Bundespolizei. Meier und Engel sind quasi nur zu Gast hier am Flughafen.
Montag, 23. Januar 2023, kurz vor 20 Uhr.
Menessas Flug aus Belgrad landet in Stuttgart. Zwei Bundespolizisten laufen über die Passagierbrücke zum Flugzeug und sprechen, noch bevor irgendjemand aussteigen darf, mit einer Stewardess.
Und die Stewardess ruft meinen Namen aus. Frau Menessa, bitte als Erste aussteigen. Ich wollte, nein. Alle haben mich so angeschaut, dass ich mit der...
Wie unangenehm muss diese Situation sein? Menessa nimmt ihr Handgepäck und geht unter den wahrscheinlich sehr neugierigen, unangenehmen Blicken der anderen Passagiere zum Ausgang des Flugzeugs. Dann geht sie durch die Tür, über die Schwelle und ist jetzt officially in Deutschland. Und ab da ist der Haftbefehl wieder in Vollzug, gilt also wieder. In der Passagierbrücke warten schon die Beamten der Bundespolizei und erklären Menessa, dass sie jetzt festgenommen wird.
Dann haben sie mich kontrolliert, alles, meine Klammer, also meinen Koffer, alles durchsucht, irgendwas ausgefüllt und...
Die Polizisten schreiben sich genau auf, was Menessa bei sich hat. Zum Beispiel eine Kette, Armbänder, Ohrstecker und einen Geldbeutel mit Bargeld. 249 Euro und 40 Cent. Von den 20.000 Euro, die Menessa von Robert nach dem Diebstahl bekommen haben soll, ist anscheinend fast nichts mehr übrig. Dann übergeben die Bundespolizisten Menessa an Meier und Engel. Die sind wieder zuständig und übernehmen. Sie treffen jetzt zum allerersten Mal auf Menessa. Nach dieser monatelangen Suche.
Wie kann ich das beschreiben? In sich gekehrt erstmal? Sehr ruhig, nichts gesagt. Wir haben sie aber freundlich begrüßt, haben uns auch vorgestellt.
Das kam einem so vor, als ob eigentlich bei ihr jetzt auch ein bisschen was abfällt.
Genau, das hat man gemerkt.
Also so, die Lebefrau, wo da beschrieben worden ist und wo man das sich da in den Medien gemacht hat und sowas, das war so definitiv nicht der Fall.
Menessas Flucht ist jetzt zu Ende. Sie ist nicht mehr in Montenegro, nicht mehr in der Nähe ihres Ex-Liebhabers Robert. Sie ist jetzt die gesuchte Millionendiebin, die gefasst wurde. Die Medien werden darüber schreiben. Und ihr Traum, ohne zu arbeiten, mit viel Geld und einer Family, das ist jetzt ganz schön weit weg. Sie hat sich viel erhofft, aber das, was jetzt kommt, ist ein absoluter Tiefpunkt in ihrem Leben. Wie geht's jetzt weiter? Die Polizisten Meier und Engel bringen Menessa ins Polizeipräsidium.
Das sind so Ausnüchterungszellen und um Gottes Willen, was da alles war. Gott, da waren welche, die gehämmert haben, auf Drogen waren und das war ganz schlimm, da musste ich übernachten. Ja, da kommt alles Mögliche rein, hauptsächlich Männer. Einer ist an mir vorbeigelaufen, der hat sich voll gepisst und fast gekotzt. Da musste ich dort schlafen und hast kein Kissen gehabt. Es war kalt und es war so alles aus Beton und Toilette da und ekelhaft. Das war echt schlimm.
Nach der Nacht in der Zelle gibt's am nächsten Tag erstmal Polizei-Standardprogramm für Menessa. Erkennungsdienstliche Behandlung, also Fingerabdrücke nehmen und Bilder von Menessa machen.
Man hat gemerkt, die Frau, die war jetzt erstmal, hat in ihr gezerrt, war einfach fertig. Die war ja im Prinzip bei der Festnahme oder sowas ewig lang unterwegs und alles, das merkt man ja, die hatte da nicht geschlafen. Und man, die Zelle in der Gewahrsamseinrichtung bei uns, das ist kein Hotelzimmer. Also da ist nicht so, dass man da ein Himmelbett hat oder sowas. Und das hat mir halt auch angesehen.
Danach geht's weiter zur Vorführung vor den Haftrichter am Amtsgericht. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Wenn jemand von der Polizei festgenommen wird, muss die Polizei ihn spätestens am nächsten Tag zum Richter bringen. Bei dieser Vorführung sieht Menessa dann auch das erste Mal ihren Anwalt, Markus Okolisan. Die beiden haben schon vorher am Telefon besprochen, mit welcher Strategie es weitergehen soll.
Naja, man muss sich vorstellen, wenn sie diesen Weg geht, nach Deutschland zu kommen und quasi diese Strafe, die sie erwartet, anzutreten, dann ist ja schon auch so, dass die Schuld an sich feststeht. Und für sie geht es vom ersten Moment an darum, ich sage immer, wie so ein Eichhörnchen, Punkte zu sammeln, die ihre Strafe mildern. Die sie in eine Situation bringen oder auch ein Gericht in eine Situation bringen, wo man sagen kann, naja, also da hat sie viele Dinge im Nachgang zumindest richtig gemacht und dafür kann man sie auch dann entsprechend mit einer Strafmilderung belohnen.
Der Richter entscheidet, dass Menessa nach Schwäbisch Gmünd in Untersuchungshaft kommt. Aber vorher befragen Meier und Engel Menessa auf dem Polizeipräsidium. Oder wie sie sagen, vernehmen. Über 2 Stunden reden die beiden mit Menessa. Sie bekommt Wasser und Kaffee und darf in den Pausen rauchen. Meier und Engel bekommen viele Antworten zur Tat und zur Flucht.
Uns gegenüber, die war nett, zuvorkommend. Also war, sag mal, eine von der angenehmeren Vernehmungen. Das war wirklich auch so. Wir haben ihr ja auch von vornherein klar gemacht, wenn sie lügt oder wenn da irgendwas falsch ist, was wirklich hinten und vorne nicht zu glauben ist, dann bringt sie sich ja selber noch mehr in Teufelsküchen.
Ja gut, die haben auch zu mir gesagt, die glauben mir natürlich und die waren auch dementsprechend, ja, wenn sie merken, dass sie jemand belügt oder dann werden sie auch, können sie auch anders, aber die waren ja voll auf meiner Seite, wirklich. Also super tolle Menschen.
Also das klingt alles schon ein bisschen zu harmonisch, finde ich. Aber für Menessa geht es da in den Vernehmungen natürlich um sehr viel. Das ist ihre Chance, ihren, naja, eigenen Hintern zu retten. Das Strafmaß sieht in einem solchen Fall bis zu 10 Jahre Haft vor.
Sie hatten halt auch Frage gestellt, wie es mit Strafmaß ist. Und sagen, da können wir gar nichts dazu sagen. Das ist Sache von der Staatsanwaltschaft mit der Anklage, später vom Richter oder vom Gericht.
Menessa will natürlich so kurz wie möglich ins Gefängnis. Ihr Anwalt sagt, sie muss jetzt Pluspunkte sammeln, wie so ein Eichhörnchen. Und wenn sie das macht, kann er eventuell deutlich mehr für Menessa rausholen. Wenn es gut läuft, sogar nur 3 Jahre.
Und wie gesagt, in diesem Fall war klar, sie muss, auf Deutsch gesagt, um die Ecke kommen. Sie muss Ross und Reiter benennen. Sie muss einfach eine gewisse Mithilfe leisten, dass dieser Fall auch durchgängig aufgeklärt werden kann.
Also Eichhörnchen, was hatten wir, Ross und Reiter? Markus Okolisan ist auf jeden Fall ein Fan von Tiermetaphern. Übersetzt heißt das, Menessa soll Meier und Engel alles erzählen, die gesamte Story. Und das macht sie dann auch. So wie sie es auch hier bei uns im Podcast erzählt. Und während Menessa da so vor sich hin plaudert, erzählt sie Meier und Engel auch etwas, von dem die beiden zum ersten Mal hören. Nochmal kurz zur Erinnerung, Meier und Engel gehen ja von mindestens einem Komplizen aus. Aber wer das sein könnte, da haben die beiden komplett keine Ahnung. Das ändert sich jetzt mit dieser Vernehmung von Menessa. Sie verrät die Namen von Robert und dem Ruhigen.
Ja, das war aber nicht safe, dass ich das sag. Weil ich sitze hier, ganze Welt sieht mein Gesicht und wo sind die 2? Haben die Kohle? Hallo? Also das war für mich sofort klar, dass ich den Namen nenne.
Also das, was Menessa über Robert und den Ruhigen da erzählt, das ist für Meier und Engel ein Schock.
Also muss ehrlich sagen, da bin ich am Anfang schon etwas aus der Wolke gefallen, weil das hätte ich mir, also ich habe eigentlich gedacht, wir haben ziemlich viel gemacht und wir haben auch viel gemacht. 100 kalte Winter hätte die nicht gefunden. Also, bin ich fast davon überzeugt. Oder was heißt fast? Ich bin eigentlich davon überzeugt.
Versetzen wir uns mal kurz in die Perspektive von den 2 Ermittlern. Da ermittelst du monatelang und du hast keinen blassen Schimmer von den beiden. Das stelle ich mir schon ziemlich frustrierend vor. Oder wie Antonio Engel sagt.
Mich hat es ein bisschen genervt. Aber nicht, also, weil ich schon überzeugt davon war, dass wir irgendwann auf diejenigen kommen und ich es nicht hingekriegt habe. Und das hat so ein bisschen an mir gekratzt, sage ich mal, genagt, dass ich das nicht hingekriegt habe. Ich fand es aber auch spannend, weil es halt, ich sag mal, wieder ein Teil von der Geschichte dazu kommt, den wir bis dato nicht kannten.
Meyer und Engel sind zwar überrumpelt, aber sie sind natürlich super froh über die neuen Erkenntnisse und überprüfen nochmal die Arbeit aus den letzten Wochen und Monaten.
Also wir müssen das auch später nochmal durchgehen und haben geguckt, haben wir irgendwas übersehen, ist irgendwo, gibt es eine Hinweise auf die, gibt es irgendwas?
Aber?
Nichts oder war gar nichts.
Naja, also ein einziges Bild im Zusammenhang mit Menessa haben wir tatsächlich gefunden. Da sieht man ziemlich sicher Robert und den Ruhigen. Sie sind im Hintergrund zu sehen. Aber wie hätte man darauf kommen können, dass die was mit der Tat zu tun haben sollen? Das finde ich auch das Krasse an dieser Geschichte, dass Menessa Robert und den Ruhigen nur 16 Tage vor dem Diebstahl kennengelernt hat. Also, dass Robert sie in so einer kurzen Zeit überzeugt haben soll, den Diebstahl durchzuziehen. Das war ja eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, ein wildfremder Typ. 16 Tage ist ja nichts. Für Meyer und Engel geht es jetzt darum, Robert und den Ruhigen so schnell wie möglich zu finden. Sie wollen auch deren Version der Geschichte hören, auch um zu überprüfen, ob das, was Menessa sagt, stimmt. Sie regen also einen Haftbefehl an und lassen nach ihnen fahnden. Und so viel kann ich schon mal verraten, einen der beiden werden sie bald festnehmen. Mehr in der nächsten Folge.
Die Millionendieben. Eine ARD-Podcast-Serie, produziert von Das Ding vom SWR. Folge 5. Der Anruf. Host: Jost Schmidt. Redaktion: Farah Losch, Joschka Murawek, Wiener Nuljen und Kirsten Tromnau. Komposition und Sounddesign: Benjamin Hien und Santiago Jaramillo. Dramaturgischer Support: Jakob Baumer und Laura Kschikala. Produktionsassistentin: Surya Maric. Technik: Jean-Pierre Massabo und Claudia Obrecht. Sprecherinnen und Sprecher: Lukas Bentsch, Cedric Bies, Sophia Junginger, Lena Thiemann und Lydia Wagner.
Falls du noch nicht genug von True Crime hast, dann gibt's hier noch einen Podcast-Tipp. Im Sommer 1997 verschwindet eine hochschwangere Frau, Maike aus Legebruch in Brandenburg. Ihr Ex-Freund und dessen Mutter werden wegen Mordes verurteilt. Aber Jahre später soll der Prozess nochmal neu beginnen. Ein Wiederaufnahmeverfahren wurde beantragt. Warum und mit welchen Aussichten? Darum geht es in ARD Crime Time. Der True Crime Podcast beleuchtet diesen Fall und seine aktuellen Entwicklungen in der Folge Mörderisches Duo – Eine Schwangere verschwindet spurlos. Kannst du dir anhören, werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.